Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Seit heute Vormittag ist es bestätigt, die beiden Autobauer, der US-italienische Fiat Chrysler-Konzern und die französische Opel-Mutter PSA, reden miteinander, und zwar über einen Zusammenschluss beider Konzerne. Ziel der Gespräche sei es, eine weltweit führende Marktmacht im Autobereich zu schaffen, hieß es. Macht das Sinn? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir noch einmal auf den Automarkt schauen und den neuen Quartalsbericht von Volkswagen vorstellen, und auch die Verluste der Deutschen Bank werden uns beschäftigen, sowie der Arbeitsmarkt im Oktober in Deutschland. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts von VW für das dritte Quartal gab es zwei Auffälligkeiten. Zum einen hat der Konzern seine Absatzerwartungen für dieses Jahr gesenkt. Zum anderen wurden beachtliche Gewinnzahlen präsentiert, also eine gute und eine schlechte Entwicklung aus Sicht von VW. Mehr dazu von unserem Korrespondenten für das Bundesland Niedersachsen, Dietrich Mohaupt.
Von einem herausfordernden Marktumfeld sprach VW-Finanzvorstand Frank Witter heute bei der Präsentation der Zahlen. Und er meinte damit wohl den weltweit seit Monaten schwächelnden Automarkt, der andere Hersteller schon zu Gewinnwarnungen gezwungen hatte. Nicht so Volkswagen. Der Wolfsburger Konzern konnte seinen Gewinn in den Monaten Juli bis September um gut 37% steigern, auf insgesamt 4,8 Milliarden Euro seit Jahresbeginn. Davon gehen allerdings noch etwa 275 Millionen Euro für die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals ab. Zuletzt lag diese Summe noch bei etwa 800 Millionen Euro. Zu verdanken habe der Konzern diese insgesamt positive Entwicklung in erster Linie den weiterhin starken Verkaufszahlen im Segment der teuren SUV-Modelle, betonte Frank Witter.
Ganz entscheidend ist gerade in so einer Phase, dass wir sehr starke Marken haben, die das Vertrauen ihrer Kunden haben. Und wir haben natürlich auch in den letzten ein, zwei Jahren wirklich hochinteressante, attraktive Produkte in den Markt gebracht. Viele in Segmenten, wo wir vorher nicht vertreten waren. Und das ist sicherlich die Basis. Auf der anderen Seite hatten wir auch eine ganze Menge Potenzial, an unserer Effizienz und unseren Kosten zu arbeiten.
Seit Jahresbeginn bedeutet das ein Umsatzplus von knapp 7% auf gut 186 Milliarden Euro. Gegen den allgemeinen Abwärtstrend bei den Pkw-Neuzulassungen konnte der VW-Konzern seinen Weltmarktanteil leicht von 12,2 auf 12,7% erhöhen. Allerdings haben auch die Wolfsburger ihre Absatzerwartungen für das gesamte Jahr etwas korrigiert. Angepeilt ist jetzt eine Wiederholung des Rekords von 2018 mit gut 10,8 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen. Bisher hatte der Konzern einen leichten Anstieg erwartet. Weiterhin ist dabei China ein ganz entscheidender Markt.
Man kann es an den absoluten Zahlen auch natürlich bei uns sehen. Das ist unser zweiter Heimatmarkt. Das ist der mit Abstand größte Automobilmarkt, der auch perspektivisch die vermutlich größten Wachstumspotenziale bietet, auch wenn er in den letzten 18, 24 Monaten nicht mehr gewachsen ist. Aber das Potenzial sehen wir unverändert. Die Durchdringung mit Automobilen ist immer noch deutlich geringer als in anderen Kontinenten.
Am 3. November beginnt VW mit der großen Elektrooffensive, mit dem Verkaufsstart des rein elektrischen ID.3. Bis 2023 will VW mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung der Modellpalette stecken. 22 Millionen Elektroautos sollen in den nächsten 10 Jahren vom Band laufen. Das Geld dafür soll das Geschäft mit herkömmlichen Verbrennern beschaffen. In erster Linie SUV, aber auch der neue Golf 8 soll dabei helfen. Schon in 2 Jahren greifen schärfere CO2-Vorgaben der EU. Es drohen Milliardenstrafen, wenn VW bis dahin nicht genügend Elektroautos verkauft, um die Flottenziele zu erreichen. Frank Witter sieht den Konzern für diese Herausforderung aber gut gerüstet.
Wir glauben schon, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Wir haben mit dem MEB auch für das Volumensegment eine hervorragende Technologie. Und wir haben mit unseren Marken natürlich auch die Chance, relativ schnell ins Volumen zu kommen, was ein anderer wesentlicher Stellhebel ist, neben den Batteriekosten, um mit diesen Fahrzeugen auch profitabel zu sein.
Der Quartalsbericht von Volkswagen, Dietrich Mohaupt, berichtete. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio. Herr Ibrahim, wie reagieren denn die Anleger auf diese Zahlen und Entwicklungen bei VW?
Ja, positiv. Die weltweite Schwäche auf dem Autosektor macht sich eben bei VW bemerkbar. Aber die Folgen des Dieselskandals, die sind eben so langsam überschaubar. Dazu stellt sich der Konzern ja im Moment neu auf, setzt auf den Elektroantrieb, baut um, bleibt aber auch bei seinen Gewinnzielen. Die Aktie also summa summarum 1,5% im Plus. Ordentlich, aber nichts im Vergleich zu dem, was aktuell bei der Konkurrenz passiert. Denn die Aktien von Peugeot PSA und Fiat Chrysler, die gehen momentan durch die Decke mit Kurssteigerungen von bis zu mehr als 10%. Was ist da passiert? Beide Konzerne haben inzwischen Meldungen über eine mögliche Fusion bestätigt. Man ist im Gespräch. Da gehen zwei Riesen der Branche zusammen eventuell. Fragt sich natürlich, macht das Sinn? Dazu begrüße ich Frank Rotauge. Er ist Geschäftsführer bei AHP Capital. An Sie zunächst die Frage, warum diese beiden?
Ja, das ist eine ganz interessante Konstellation. Fiat Chrysler ist ja in Europa mit Fiat im Wesentlichen im Kleinwagengeschäft tätig. Und da überschneiden sich die Aktivitäten durchaus mit dem, was PSA, Peugeot also anzubieten hat. Und das Problem von Fiat Chrysler ist, dass sie, insbesondere der Fiat-Teil, der ist einfach größenmäßig mittlerweile zu klein. Die Margen bei den kleinen Wagen sind sehr überschaubar. Und wenn sie dann nicht genügend Verkaufsvolumen haben, um hohe Entwicklungskosten wirklich zu verteilen auf viel verkaufte Wagen, dann bekommen sie ein Problem. Und deshalb ist Fiat seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Partner und hat ja zuvor schon mit Renault gesprochen.
Ja, also der zweite innerhalb kürzester Zeit klingt ein bisschen nach Verzweiflung. Welches Interesse hätte denn PSA daran? Jetzt haben sie gerade Opel geschluckt, fahren damit ja offensichtlich auch gar nicht so schlecht. Aber warum sollten die mit Fiat Chrysler zusammengehen?
Für PSA macht es auch insofern Sinn, weil man die Marke Fiat halt in diesen europäischen Verbund einbinden könnte. Und das war ja mal ganz ursprünglich vor einigen Jahren schon eine Strategie, die VW sehr erfolgreich umgesetzt hat. Die haben Skoda gekauft, die haben Seat gekauft und haben dann ihre Plattformstrategie umgesetzt, indem sie diesen Autos noch einen nationalen, und im Fall Seat zum Beispiel einen spanischen Look and Feel gegeben haben, im Fall Skoda einen tschechischen Look and Feel. Und genau das ist das, was Peugeot jetzt auch umsetzen möchte. Deshalb haben sie Opel gekauft. Und das könnte man natürlich auch mit Fiat auf Italien übertragen.
Gäbe es denn die Möglichkeit, dass Peugeot sich über Chrysler, Fiat Chrysler, dann auch auf dem amerikanischen Markt endlich mal behaupten kann?
Das klingt interessant, aber genau an dem Element bin ich relativ skeptisch. Wir haben ja da schon die Fusionserfahrung von Daimler mit Chrysler in den USA. Die war sehr negativ. Und es ist auch jetzt im Fiat-Chrysler-Konzern so, dass die US-Aktivitäten sehr unabhängig agieren von der Marke Fiat hier in Europa. Also ob da wirklich Synergien über die Kontinente entstehen, da bin ich relativ skeptisch, weil das Chrysler-Geschäft ist eben doch sehr deutlich anders als das europäische Geschäft hier.
Sie haben die Synergien gerade angesprochen, die Branche insgesamt im Umbruch. Auch diese beiden Konzerne müssen sich ja für die Zukunft aufstellen. Sehen Sie denn da die Möglichkeit, dass man zum Beispiel in der Entwicklung, wenn man denn gemeinsame Plattformen benutzt, Geld spart?
Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Antrieb, gerade fürs europäische Geschäft. Ja, also da geht ganz eindeutig der Trend hin. Die Entwicklungskosten sind hoch. Es gibt neue Antriebe. Es gibt viele Themen im autonomen Fahren, wo viel Geld in Neuentwicklungen gesteckt werden muss. Und das sind hohe Herausforderungen für die Konzerne. Und das dann gemeinsam zu machen, das macht schon viel Sinn. Ja.
Müssen wir abwarten, ob es klappt. Frank Rotauge von AHP Capital mit einer ersten Einschätzung. Vielen Dank.
Ja, soweit eine Einordnung zu den Fusionsgesprächen zwischen Fiat Chrysler und PSA. Was uns noch fehlt, Herr Ibrahim, ist die Lage auf dem Gesamtmarkt beim Handel mit Aktien. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat heute eine Umfrage veröffentlicht, wonach die deutschen Exporte im nächsten Jahr erstmals seit vielen, vielen Jahren wieder schrumpfen dürften. Schrumpfte daraufhin auch das Leitbarometer DAX?
Ja, schrumpft aber wohl eher weniger wegen der Umfrage des DIHK. Der Internationale Währungsfonds, der war ja schon zum gleichen Ergebnis gekommen vor ein paar Wochen. Es gab aber auch noch ernüchternde Zahlen zur Konjunktur im Euroraum. Und der Zinsentscheid der US-Notenbank FED, der steht ja bevor, da üben Anleger in der Regel Zurückhaltung. Der DAX also bei 12.904 Punkten, ein Minus von 0,25%.
Und vor der bereits erwähnten US-Zinsentscheidung reagiert da der Euro im Vergleich zum US-Dollar?
Ja, reagiert, der steigt. Das liegt allerdings wohl eher an der Entwicklung in Sachen Brexit und den Wahlen in Großbritannien. Auffällig ist auch, das Pfund legt zu. Das passt zu dieser These, der Euro also aktuell bei einem Dollar 11,16.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite unverändert, minus 0,36%. Der Goldpreis bei 1.493,90 Dollar, jetzt im Londoner Handel am Vormittag.
Dann schauen wir jetzt noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Über die Deutsche Bank werden wir gleich noch ausführlich berichten. Wie reagieren die Anleger auf den veröffentlichten Quartalsverlust?
Wenn ich Ihnen jetzt sage, den Aktienkurs, dann wissen Sie auch, wie die Zahlen ausgefallen sind. Die Aktie der Deutschen Bank, die verbucht heute Mittag einen Verlust von 5,5%. Das ist damit auch Schlusslicht im DAX, Urteil der Anleger also eindeutig.
Das stimmt. Auch der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat über den Geschäftsverlauf informiert und dabei auf steigende Glyphosat-Klagen in den USA hingewiesen. Nehmen die Anleger da auch Reis aus?
Nein, denn in gewisser Weise ist die Zahl der Klagen ja schon eingepreist. Dass es mehr werden würden, darauf hatten Experten schon vor Monaten hingewiesen. Bayer selbst ist ja nach den ersten Urteilen in Berufung gegangen, rechnet auch mit milderen Urteilen. Und grundsätzlich geht man auch davon aus, dass es einen Vergleich bei diesen Klagen geben wird. Danach wäre das Thema laut Bayer auch abgeschlossen. Davon gehen auch Anleger aus. Gleichzeitig läuft auch das Agrargeschäft bei Bayer sehr gut. Der Konzern zieht sich auf Kurs. So sehen das die Anleger auch. Die Papiere von Bayer legen also überdurchschnittlich fast 2% zu.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wir hatten es ja gerade an der Börse schon angesprochen. Die neuen Quartalszahlen der Deutschen Bank kommen bei den Anlegern derzeit nicht gut an, gar nicht gut. Warum nicht? Das erzählt uns jetzt Mischa Erhardt, der sich den Geschäftsbericht genauer angeschaut hat.
Vor allem hohe Kosten für den Konzernumbau macht Deutschlands größte Privatbank für den neuerlichen Verlust verantwortlich. In den vergangenen 3 Monaten fiel bei der Bank ein Verlust nach Steuern von 832 Millionen Euro an. In den ersten 9 Monaten liegt der Fehlbetrag damit bei knapp 3,8 Milliarden Euro. Dennoch zeigte sich die Bank zufrieden.
We're delivering on our transformation strategy.
Wir sind mit unserer Transformationsstrategie auf Kurs, mit spürbaren Fortschritten in allen Bereichen. Unser Risikoabbau ist in vollem Gang. Unsere Erträge in unseren Kernbereichen sind robust und werden unterstützt durch wachsende Geschäftsvolumen. Mit unseren Plänen liegen wir im Rahmen oder über unseren Erwartungen. Und wir liefern auch in Bezug auf geplante Kosteneinsparungen, sagte Deutsche Bank Finanzchef James von Moltke bei der Vorstellung des Zahlenwerks. Konzernchef Christian Sewing hatte der Bank im Juli einen radikalen Konzernumbau verordnet. Einschnitte gibt es im Bereich Investmentbanking. Aus dem Aktienhandel verabschiedet sich die Bank komplett, der Anleihehandel wird abgespeckt. Und rund ein Fünftel der Risiken in der Bilanz wandert in eine Abbaueinheit, eine interne sogenannte Bad Bank. Kern der neuen Deutschen Bank soll künftig die Unternehmensbank werden, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert. An der Börse und auch bei Analysten kommt die Bilanz der vergangenen 3 Monate allerdings weniger gut an.
Ob jetzt in der Restrukturierung, es hört sich komisch an, mal 100 Millionen mehr oder weniger anfallen, finde ich jetzt nicht so wichtig. Aber die Kernbank hat halt auch relativ schwach abgeschnitten und auch im Investmentbanking, im Zinshandel hat sie auch eigentlich schwächer abgeschnitten als die Konkurrenz. Insofern waren die Zahlen schon eher schwach.
Sagt Analyst Philipp Hessler aus dem Wertpapierhandelshaus Pareto Securities. Immerhin sieht er Fortschritte beim Absenken der Kosten in der Krisenbank. Die nämlich sind ein großes Problem. So musste die Bank im vergangenen Jahr für einen Euro Ertrag knapp 93 Cent aufwenden. Diese Relation sieht bei den meisten Konkurrenten weit besser aus. Auch die Einnahmen sind deutlich gesunken. Um 15% sind die Erträge der Bank im Vergleich zum dritten Quartal 2018 eingebrochen.
Das könnte zum Problem werden. Ich meine, momentan würde ich sagen, die Deutsche Bank ist in der Restrukturierung. Insofern da die Erträge zurückgehen, weil da auch gewisse Geschäftsbereiche aufgegeben werden. Aber es wird natürlich jetzt wichtig sein, dass es dann im nächsten Jahr spätestens da dieser Trend gestoppt ist und dass man halt dann auch wieder eine positive Entwicklung sieht und die Zahlen müssten dann auch wieder langsam besser werden.
Finanzchef James von Moltke ist in diesem Sinn zuversichtlich, dass die Deutsche Bank im kommenden Jahr das Tal durchschritten hat und zumindest keine Verluste mehr schreibt.
As it relates to 2020, we're planning and working towards.
Wir erwarten, in 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen oder sogar noch etwas darüber. Das bleibt unser Ziel und wir arbeiten hart daran, dass die Transformationskosten so weit wie möglich in 2019 anfallen, sodass wir dann die Basis schaffen für Wachstum und Profitabilität in der Zukunft. Für viele Mitarbeiter der Bank ist das wohl nur ein schwacher Trost. Denn am Ende des Umbauprozesses sollen bis 2022 rund 18.000 Stellen wegfallen. Im vergangenen Quartal ist die Zahl der Beschäftigten um weitere 1.500 gesunken, auf erstmals unter 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mischa Erhardt zu den erneuten Verlusten der Deutschen Bank. Die Bundesagentur für Arbeit hat heute die neuen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Oktober in Deutschland vorgestellt. Und dabei ging es dieses Mal nicht nur um Zahlen, wie aus Nürnberg Birgit Habrath berichtet.
Ein neues Gesicht taucht da heute beim monatlichen Ritual der Nürnberger Behörde auf, das das Trio an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit wieder komplett macht.
Mein Name ist Christiane Schönefeld, ich bin Juristin, habe nach meinem Studium verschiedenste Funktionen innerhalb der Bundesagentur gehabt und seit 2004 dann die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen geleitet.
Die 62-Jährige wird Nachfolgerin von Valerie Holzböhr, die in einem unrühmlichen Verfahren schon nach kurzer Zeit wieder abgesetzt worden war. Auch Schönefeld betreut den Bereich Finanzen und Personal. Wert legt sie dabei auf die Beratung. Sowohl die Kunden, wie die Agenturen die Arbeitslosen nennen, als auch die Betriebe sollen einen guten Service bekommen.
Zugleich ist Digitalisierung nicht nur für andere ein großes Thema, sondern auch für uns. Kunden möchten auf anderen Wegen auch zu uns kommen. Und wir werden die BA für diese Herausforderungen zukunftsfähig aufstellen.
Stimmt.
Fügt ihr Chef hinzu. Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, erklärte dann die neuesten Zahlen. Die Konjunkturflaute hat den Arbeitsmarkt im Oktober erreicht. Zwar sank die Zahl der Menschen ohne Job um 30.000 auf 2,2 Millionen, die Arbeitslosenquote von 4,9 auf 4,8%. Doch wenn man herausrechnet, dass es im Oktober um den Arbeitsmarkt immer besser bestellt ist, dann ist die Zahl der Arbeitslosen sogar leicht gestiegen. Saisonbereinigt nennt das die Nürnberger Behörde. Vorbei ist die Zeit der ständigen Rekordwerte.
Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigt sich vor allem in Gegenden, die industriell geprägt sind. Diese sind stärker von der wirtschaftlichen Entwicklung und dabei speziell vom Export abhängig. Das ist vor allem der süddeutsche Raum. Allerdings ist die Arbeitslosenquote in diesen Gebieten teilweise so niedrig, dass dort trotz des Anstieges immer noch praktisch Vollbeschäftigung herrscht.
Weil andere Bereiche dringend Kräfte suchen und auch einstellen. Das Gesundheits- oder Sozialwesen zum Beispiel und auch der öffentliche Dienst. So einfach lassen sich gekündigte Mechatroniker aber nicht zu Erziehern umschulen. Zudem greifen Firmen, bevor sie gute Mitarbeiter auf die Straße setzen, erst einmal nach der Kurzarbeit. Zurzeit kommt die Bundesagentur auf 53.000 Beschäftigte bundesweit, denen Arbeitszeit und damit auch der Verdienst verringert wurde, weit weg von den 1,4 Millionen nach der Finanzkrise. Etliche Firmen haben einen Antrag gestellt.
Das lässt darauf schließen, dass wir noch etwas zu erwarten haben an Anstieg in der Kurzarbeit. Aber die Anzeigen, das müssen Sie wissen, sind die Voraussetzungen, überhaupt Kurzarbeit beantragend, also Kurzarbeit durchführen zu können. Insofern ist das Vorsorge in Unternehmen, also muss nicht zwingend in realer Kurzarbeit landen.
Bilanz zog die Bundesagentur auch für den Ausbildungsmarkt. Es gibt nach wie vor mehr Stellen als Bewerber. Im Schnitt kommen auf 100 gemeldete Stellen nur 92 Jugendliche. Denen, die trotzdem noch keinen Vertrag unterschreiben konnten, rät die Bundesagentur zu mehr Mobilität und Flexibilität. Es muss ja nicht immer der Traumjob sein.
Der neue Arbeitsmarktbericht, vorgestellt von Birgit Habrath. Wenn der Arbeitsmarkt brummt, wirkt sich das auch auf das Steueraufkommen aus. Wie die Einnahmen in den kommenden Monaten ausfallen, das erfahren wir am Nachmittag in der aktuellen Steuerschätzung. Mehr zu den Erwartungen jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Sina Fröndrich.
Medienberichten zufolge kann der Bund im laufenden Jahr mit höheren Steuereinnahmen rechnen als zunächst gedacht. Gegenüber der Schätzung vom Frühjahr gäbe es ein Plus von rund 4 Milliarden Euro, hatten der Spiegel und das Handelsblatt berichtet. Allerdings wird erwartet, dass die Prognose für die kommenden Jahre schlechter ausfällt. Deswegen warnte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr im SWR.
Insofern ist es umso wichtiger, jetzt nicht Versprechungen zu machen, die in Zukunft noch mehr Geld kosten, wie bei der Grundrente beispielsweise. Das würde den Haushalt in Zukunft in eine krasse Schieflage, auch wenn es sich heute noch nicht so anfühlt, aber in Zukunft in eine ganz schwierige Situation bringen.
Um 15 Uhr stellt Finanzminister Olaf Scholz die Steuerschätzung offiziell vor. Und während er sich noch über steigende Steuereinnahmen freuen kann, blicken die deutschen Unternehmen so pessimistisch in die Zukunft wie seit 10 Jahren nicht mehr. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet für dieses Jahr nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,4%. Die Heizkosten steigen in diesem Jahr um bis zu 6%. Besonders betroffen sind all jene, die mit Fernwärme oder Gas heizen. Aber auch für Haushalte mit Wärmepumpe steigen die Kosten. Heizöl dagegen ist günstiger geworden im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten dürften damit stabil bleiben. Das geht aus dem jährlichen Heizspiegel hervor, den die Beratungsgesellschaft CO2 Online im Auftrag des Umweltministeriums veröffentlicht hat und der online abrufbar ist. Grund für die höheren Heizkosten ist demnach vor allem die kältere Witterung. Die Schweinepest in China verteuert Wurst und Fleisch auch in Deutschland. Die Preise stiegen im September um gut 8% im Vergleich zum Vorjahresmonat, so die Bonner Agrarmarkt-Informationsgesellschaft. Der Grund, die Hälfte des Schweinebestands in China ging durch die Pest verloren, deswegen importiert China mehr Schweinefleisch. Davon profitieren allerdings die deutschen Schweinehalter durch höhere Schlachtpreise. Trotz des beschlossenen Kohleausstiegs soll das Kraftwerk Datteln 4 anscheinend noch in Betrieb gehen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich auf einen Regierungsvertreter. Die Bundesregierung hatte über Monate Gespräche mit dem Betreiber Uniper geführt. Dabei ging es auch um mögliche Entschädigungen, falls man auf das Steinkohlekraftwerk verzichte. Der Hausgerätehersteller Miele will in den kommenden 2 Jahren weltweit etwa 1000 Stellen abbauen, etwa 240 davon in Deutschland. Hinzu kommen jedoch weitere 650 Stellen bis Ende 2025 im Gütersloher Waschmaschinenwerk. Das Unternehmen begründete den Jobabbau mit der asiatischen Konkurrenz.
Sina Fröndrich mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Hier geht es um den Digitalgipfel in Dortmund. Erstes Thema heute ist aber das aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler.
Wie immer erfreue es die Republik mit skurrilen Fällen von Steuerverschwendung, schreibt die Frankfurter Rundschau. Solaranlagen im Schatten, zu niedrige Brücken, unbenutzbare Radwege. Doch das sollte nicht vom Wesentlichen ablenken. Steuern werden zunehmend bei Großprojekten verschwendet. Fast die Hälfte der laufenden Bauprojekte des Bundes werden später fertig, was die Kosten um hunderte Millionen nach oben treibt. Nötig ist ein professionelles Management von Großprojekten, aber auch eine Gesetzesverschärfung, um eine strafrechtliche Verfolgung von Steuerverschwendung zu ermöglichen. Dass bei größeren Bauprojekten manches schief laufe, sei nicht zwingend ein Beleg für Staatsversagen, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber was ist von Fällen zu halten, in denen Kommunen Immobilien überteuert kaufen? Keine einzige neue Wohnung ist damit gebaut. Man nimmt den Bürgern ihr Geld und schafft nichts. Das ist Geldverschwendung und Staatsversagen. Wohngeld für diejenigen, die Hilfe in einem heißgelaufenen Markt benötigen, ist zielgenauer und sozialer. Beim Digitalgipfel in Dortmund ging es vor allem um eine eigene europäische Datencloud, um der Dominanz US-amerikanischer Konzerne zu begegnen. Die Neue Osnabrücker Zeitung hält dies für überfällig. Denn es geht um die Ökonomie der Zukunft, um Suchmaschinen, Bewertungsportale, Handelsplattformen, Medien- und Inhaltsdienste, soziale Netzwerke und damit um große Wertschöpfung, die möglichst im Land oder in Europa bleiben soll. Und es geht um Datensicherheit, die bei US-Anbietern nicht vollständig gewährleistet ist. Das alles sind richtige und vordringliche Ziele. Die Frage bleibt freilich, ob die Initiative für das Projekt nicht 10 Jahre zu spät kommt. Nach Ansicht der Tageszeitung Taz aus Berlin hätte die Gipfelagenda eine andere sein müssen. Von mehr IT-Sicherheit, mehr Datenschutz, Wettbewerbsschranken für US-Konzerne, die das Monopol auf digitale Plattformen haben, war kaum die Rede. Schon gar nicht von Datensparsamkeit. Dabei sollte der Auftrag an die Politik eigentlich eindeutig sein. Die Folgen von Datenmissbrauch, von Fake News, von der ungebremsten und ungefilterten virtuellen Verbreitung von Hassparolen haben sich in den vergangenen Wochen in ihrer vollen Hässlichkeit gezeigt.
Und mit dieser Ansicht über falsche Schwerpunkte auf dem Digitalgipfel endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Regierungsbildung in Thüringen. Da bewegt sich was. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.